Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Wir sind zu Gast auf der Buch Berlin 2022 und haben eine Lesung aufgezeichnet. Viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Schulter. Ich bin die Autorin von Die Greifenreiterin. Das ist eine High-Fantasy-Reihe über 4 Bände. Also das ist Band 1 quasi. Und da ich jetzt nicht direkt am Anfang vom Buch anfange, werde ich jetzt mal einen kurzen Umriss von der Geschichte machen. Es geht in der Reihe um Reina und ihren Greifen Ferrel. Reina stammt aus einem Volk, das heißt das Himmelsvolk, weil sie in den höchsten Gipfeln der Berge von Teharis leben. Das heißt, sie haben keinerlei Verbindung zum Erdboden und können sich halt nur mit den anderen Völkern verbinden, indem sie halt ihre Greifen nutzen. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig die für sie sind. Und es gibt allerdings nicht sehr viele Greifen. Also Reinas Volk ist so um die 30.000 Mann stark und davon sind gerade mal 200 Greifenreiter. Und es sind auch nicht die Menschen, die den Reiter aussuchen zu dem Greifen, sondern die Greifen suchen sich das selber aus. Weil zwischen den Reitern und den Greifen gibt es eine sehr intensive Bindung. Und Reina sagt immer gerne, dass ihr Greif Ferrel ein externer Teil ihrer Seele ist. Sie kann zwar nicht mit dem Greifen reden, aber sie spürt doch, was sie möchte. Sie hört auch ihren Ruf auf eine gewisse Entfernung, also innerlich, nicht äußerlich. Und diese starke Bindung hält ein Leben lang. Und Reina ist noch für eine Greifenreiterin sehr jung. Sie ist gerade mal 19 Jahre alt. Und eigentlich dürfen die Greifenreiter erst ihre Abschlussprüfung mit 20 Jahren machen. Es kommen natürlich ein paar Vorkommnisse, weswegen Reina schon früher von zu Hause weg darf und ihre erste Reise quasi zu einem der anderen Völker macht. Dieses andere Volk, die heißen Shealif und sind in Clans aufgeteilt. Und sie muss ihren Bruder Karim bei dem Clan der Himmelsschwerter vertreten. Und an diesem Punkt, wo Reina das erste Mal aus ihrem Zuhause wegkommt, werde ich jetzt einsetzen mit der Geschichte. Mein Bruder Karim hatte Recht behalten, was ich ihm gegenüber natürlich niemals zugeben würde. Ich hatte mich wirklich ablenken lassen, weswegen sich mein Flug zum Clan der Himmelsschwerter verzögerte. Aber wie hätte ich denn auch anders gekonnt, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben frei fliegen durfte, ohne dass mir angezeigt wurde, wohin es ging? Also hatte ich Ferrel bereits nach einer halben Stunde näher zum Boden gelenkt, die dichten Wälder, die blühenden Felder und die grünen Wiesen bewundert, war Flussläufen gefolgt und hatte mich von der Schönheit der Welt einfangen lassen. So viele Eindrücke prasselten auf mich ein, die ich aus meiner Heimat nicht kannte, dass ich nur staunen konnte. Wahrscheinlich würde für mich immer der Geruch von Harz, die Rufe der Waldtiere und die Schwere der Luft hier unten etwas Besonderes bleiben, egal wie lange ich bei den Shealif leben würde. Am liebsten wäre ich mit Ferrel gelandet, hätte mich in das weiche Gras gelegt und einfach alles in mich aufgenommen. Eine Reizüberflutung all meiner Sinne wäre damit vorhersehbar gewesen. Aber ich durfte mich nicht zu sehr ablenken lassen, denn die Himmelsschwerter warteten schon auf mich und die Nachrichten, die ich von Karim bei mir hatte. Trotzdem wollte ich mich nicht zu sehr beeilen. Vor allem Ferrel brauchte eine Pause. Mein Mädchen flog inzwischen gut 4 Stunden und obwohl mir Karim prophezeit hatte, dass ich mich verfliegen würde, wusste ich den Weg noch ganz genau. Nun ja, so ungefähr zumindest. Ich suchte den Horizont mit Blicken ab und entdeckte das gigantische Felsmassiv der Wolkenberge, in dem sich meine Heimat befand, zu meiner Linken. Um zu den Himmelsschwertern zu gelangen, musste ich es zuerst im Süden und dann im Osten umrunden. Zwar hätte ich auch den schnellen Weg über die Berggipfel nehmen können, aber sogar für einen Greifen konnte es dort gefährliche Winde geben. Und zudem war es abartig kalt. Deswegen nahm auch mein Bruder immer den längeren Weg außen herum. Nach dem Stand der Sonne zu urteilen, musste ich mich nur ein wenig nach links wenden, um wieder auf Kurs zu kommen. Also gab ich Ferrel einen kleinen Impuls über die Zügel, und mein Mädchen veränderte die Haltung ihrer Schwingen so, dass wir sanft zur Seite schwebten. Der Tag war vom Wind her ruhig und am Himmel zeigte sich keine einzige Wolke, weswegen es ein entspannter Flug war, den wir nutzten, um nur knapp über den Baumwipfeln dahin zu segeln. Beinahe ließ ich mich von dem Rauschen der Blätter ablenken, aber ich wollte eine kurze Rast einlegen, weswegen ich mich kurz konzentrierte und nach einem geeigneten Platz suchte. Bei den vielen Bäumen um uns herum war das gar nicht so einfach, aber Ferrel schien das nicht zu stören. Mein Mädchen gurrte glücklich vor sich hin, fing eine neue Windböe ein und segelte vor Freude sanft hin und her. Ich musste darüber lächeln, tätschelte ihren Hals und hätte mich am liebsten in ihre Federn gekuschelt, so sehr genoss ich die Zeit mit ihr. Aber da fiel mein Blick auf eine kleine Klippe, von der ein Fluss hinabstürzte. Gut möglich, dass er sich zu dessen Füßen in einem See sammelte und es dort genügend Platz für Ferrel zum Landen gab. Also lenkte ich sie dorthin und als wir über den Klippenrand flogen, wurde ersichtlich, dass ich recht gehabt hatte. Ein kristallklarer See breitete sich unter uns aus, dessen Ufer breit genug waren, dass Ferrel problemlos aufsetzen konnte. »Wollen wir eine kurze Pause einlegen?«, fragte ich sie, woraufhin sie zustimmend krähte. Ohne dass ich etwas tun musste, leitete sie den Sinkflug ein, schwebte zwei Runden über den See und setzte dann geschmeidig auf der saftigen Erde auf. Ich konnte es kaum erwarten, löste die Schnallen an meinen Beinen bereits bevor Ferrel ganz gelandet hatte und sprang auch schon aus dem Sattel. »Bei allem, was mir heilig ist, riecht das gut!« rief ich begeistert, ließ mich in die Knie sinken und nahm mit beiden Händen etwas von der feuchten Erde auf, um sie an meine Nase zu halten. Es roch nach Leben, Boden und Feuchtigkeit. Eine Mischung, die mich in Verzückung brachte. Dass meine Handschuhe davon schmutzig wurden, störte mich wenig. Schon ließ ich die Erde fallen, klopfte mir den Dreck ab und schloss die Augen, um den Wind in den nahen Bäumen zu lauschen. Überall knackte es und die Vielzahl an Vögeln überforderte meine Ohren beinahe. Aber ich fand auch das einfach nur toll. Ob die Schär lief und die anderen Völker des Bodens wussten, wie vielseitig und großartig ihre Welt war? Ich fürchtete fast, dass es ihnen nicht auffiel. Wenn man mit solchen Dingen aufwuchs, waren sie viel zu selbstverständlich. Andere würden wohl auch meine Heimat beeindruckend finden. Für mich war sie im Gegensatz zu der Welt hier draußen aber nur einengend und grau. Ferrel schreckte mich auf, als sie fordernd krähte. Ich öffnete die Augen und sah zu meinem Mädchen, das kurz mit den Schwingen schlug und dann versuchte, mit dem Schnabel an die Verschlüsse zu kommen, die den Sattel auf ihrem Rücken hielten. Schnell sprang ich auf, um sie davon abzuhalten. »Es tut mir leid, meine Schöne, aber du musst das alles noch ein wenig aufbehalten. Wir sollten gleich weiter, damit wir es heute noch zu den Himmelsschwertern schaffen. Aber dort nehme ich dir alles sofort ab.« Ferrel schüttelte kurz die Flügel, was ihren Widerwillen zeigte, aber sie beschwerte sich nicht weiter, sondern wandte sich dem See zu, um zu trinken. Ich lächelte über ihre Geduld mit mir und folgte ihr, um ebenfalls meinen Durst zu löschen. Dabei nahm ich meine Fliegerbrille ab, hängte den Bogen zu dem Köcher an den Sattel und schlüpfte für die kurze Zeit hier aus dem Mantel. Es war sehr warm am Erdboden und ich musste mich unbedingt kühlen. Oben in den Bergen stiegen die Temperaturen nie sehr weit, weswegen ich in meinen dicken Kleidern bereits zu schwitzen begann, vor allem, da der Wind mehr als lau war. Ich ließ das Kleidungsstück mitsamt der Brille zu Boden gleiten und hockte mich direkt an das Wasser, das leise plätscherte, wobei dieses Geräusch beinahe von dem Rauschen des Wasserfalls übertönt wurde. Vielleicht lag es an ihm, dass weder Ferrel noch ich ihn bemerkten. Die unbekannten Geräusche hatten uns zu sehr abgelenkt, als dass wir ein Knacken im Wald ganz in unserer Nähe als auffällig angesehen hätten. Doch erschrocken erstarrten wir, als jemand nur wenige Meter von uns entfernt zwischen den Büschen hervor und an den See trat. Es handelte sich um einen jungen Mann, kaum älter als ich, aber deutlich größer und mit einer athletischen Gestalt, die ich von unseren Männern nicht gewohnt war. Angespannt starrte ich ihn an und wusste nicht, was ich tun sollte. Noch hatte er uns nicht bemerkt, aber ich hatte nicht damit gerechnet, gerade hier auf jemanden zu treffen. Da trat er jedoch in das Licht der Sonne und ich erkannte, dass sein Haar, dessen Strähnen er sich gerade zurückstrich, nicht wie vermutet blond war, sondern komplett weiß. Ein Scherlief. Sofort atmete ich auf und Ferrel nahm das zum Anlass, begrüßend zu krähen. Erschrocken fuhr der junge Mann zusammen und wirbelte zu uns herum. Das typische Blau der Scherlief strahlte mir aus seinen Augen entgegen, doch eigentlich hatte ich erwartet, dass nach dem kurzen Schreck Freude in ihnen auftauchen würde. Schließlich waren unsere Völker schon jahrhundertelang befreundet. Doch dem war nicht so. Stattdessen entdeckte ich ein solches Grauen, dass ich augenblicklich unsicher wurde. Schon machte er einen Schritt zurück. »Was macht denn eine Greifenreiterin hier im Nirgendwo?« fragte er beinahe vorwurfsvoll. Ich zuckte mit den Schultern, weil ich nicht wusste, dass das verboten war, ließ kurz den Blick an ihn hinabzucken, ehe ich antwortete. Er trug eine ärmellose Weste, eine simple Hose und schwere Stiefel. Alles war in sanften Erdtönen gehalten, was ihn sich perfekt an seine Umgebung hier anpassen ließ. Ich vermutete, dass er ein Jäger oder etwas Ähnliches war. »Ich habe nur eine kurze Pause gemacht«, gab ich ehrlich Auskunft. »Rüde«, unterbrach mich der Scherlief. »Das ist egal. Du musst sofort weg.« »Was?«, fragte ich verwirrt. »Wieso?« »Keine Zeit für Erklärungen«, unterbrach er mich, kam schnell näher, stoppte aber, als Ferrel drohend zu knurren begann. Beinahe verzweifelt flackerte sein Blick wieder zu mir. »Bitte, geh! Wenn sie dich finden, kann ich dich nicht beschützen!« Ich verstand absolut nichts. Aber die Dringlichkeit in seiner Stimme machte mich nervös und ich suchte schnell die Baumgrenze nach möglichen Gefahren ab. Mir fiel jedoch nichts auf. »Keine Sorge«, meinte ich deswegen. »Ich kann auf mich selbst aufpassen.« »Nein«, unterbrach er mich erneut, und als der Cheerleaf noch einen Schritt näher kam, erkannte ich deutlich den Ernst in seinen Augen. »Davor kannst du dich nicht schützen. Geh, bitte. Einzig in der Luft bist du vor ihnen sicher.« Noch immer ahnte ich nicht einmal, was er meinte. Doch er kannte sich hier unter Garantie besser aus als ich, und ich wollte Ferrel nicht in Gefahr bringen. Also nickte ich und bückte mich bereits nach meinem Mantel. Der Cheerleaf atmete deutlich hörbar auf und ließ die Schultern erleichtert sinken, als Ferrels Kopf herumfuhr und sie die Bäume rechts von mir warnend ankrähte. Der junge Mann und ich erblassten gleichzeitig. Er, weil er wohl wusste, was da auf uns aufmerksam geworden war, und ich, da ich wusste, dass Ferrel so nur reagierte, wenn Gefahr drohte. Sofort griff ich nach meinem Bogen, doch ich konnte nicht einmal die Bewegung beenden, geschweige denn mich dem zu wenden, was da auf mich zukam, als auch schon riesige, brüllende Gestalten aus den Büschen brachen. Es handelte sich um Männer, die in Felle gehüllt waren und mich um fast zwei Köpfe überragten. Und sie stürzten sich furchtlos auf Ferrel und mich. Ich schrie überrascht, wusste allerdings, dass ein Pfeil nicht das Geringste bei ihnen ausrichten würde, wirbelte daher herum und griff schnell nach einem meiner Schwerter. Ferrel verschaffte mir Luft, indem sie die Schwingen ausbreitete und empört kreischte. Als ich blitzschnell einen meiner Klingen hervorzog, bäumte sie sich auf und hielt mir damit die Angreifer vom Hals. Ich wusste nicht, wer diese Leute waren und wieso sie uns aus heiterem Himmel angriffen. Aber mir war deutlich bewusst, dass ich allein nichts gegen sie ausrichten konnte. Auch von Ferrel ließen sie sich nur geringfügig einschüchtern, drängten immer näher an mein Mädchen heran, was diese sich aber wenig gefallen ließ. Schon schlug sie einen von ihnen mit einer Schwinge zu Boden und ich suchte verzweifelt nach dem jungen Cheerleaf, damit wir uns vielleicht miteinander verbünden konnten. Ich entdeckte ihn noch immer an derselben Stelle wie eben, doch statt Angst oder Kampfgeist in seinem Gesicht zu erkennen, sah ich einzig Trauer und dass er mir nicht helfen würde. Ich fluchte und duckte mich damit unter einer riesigen Hand hinweg, die mich packen wollte. Niemals hätte ich damit gerechnet, hier angegriffen zu werden, aber ich würde das nicht einfach hinnehmen. Schon machte ich einen Ausfallschritt, entging so einem zweiten Mann und rammte ihn mit all meiner Kraft ein Knie in die Weichteile. Das wirkte zum Glück immer und nahm mir einen meiner Gegner. Ein schneller Blick und eine Drehung ließen mich nicht nur einer Axt, die mir den Kopf gespalten hätte, ausweichen, sondern verrieten mir auch, dass es 7 Männer waren, von denen 2 bereits ausgeschaltet waren. Konnte ich das schaffen? Versuchen musste ich es. Erschrocken hob ich meine Klinge, als schon wieder eine Axt nach mir geschwungen wurde. Das verhinderte, dass ich verletzt wurde, aber der Mann war um so vieles stärker als ich, dass es mir das Schwert fast aus der Hand prellte. Ich schrie vor Schmerz, als mir der Hieb durch den Arm schoss. Aber ich war trotzdem schnell genug, um meine freie Hand zu nutzen und dem Mann mit einem gezielten Schlag ins Gesicht die Nase zu brechen. Wenn diese Kerle dachten, dass sie mit mir ein leichtes Spiel hatten, würden sie die Überraschung ihres Lebens erfahren. Wut brannte in mir auf, während Ferrel in meinem Rücken auf die Hinterläufe stieg und gleich 2 Männer zu Boden warf. Mit ihr als Deckung konnte mir doch quasi nichts passieren, dachte ich zumindest. Plötzlich schoss aus dem Schutz der Büsche das Seil einer Peitsche heran, das sich fest um eines meiner Beine wickelte. Bevor ich reagieren konnte, wurde hart daran gezogen und mich riss es mit Gewalt um. Erschrocken japste ich, als ich in den Schlamm des Ufers stürzte und augenblicklich einer der Männer herangekommen war, um mich am Boden festzunageln. Aber nicht mit mir. Ich warf mich herum, trat ihm fest gegen die Brust, kämpfte wie eine Greifenmutter um ihr Ei und schaffte es damit, mich immer wieder den Händen der Männer zu entziehen. Doch meine Kräfte begannen bereits zu alarmen. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie derjenige aus den Büschen trat, der die Peitsche schwang und mich damit noch immer am Boden hielt. Er war breit wie ein Fels, noch größer als seine Männer, und der Blick aus seinen Augen dermaßen kalt, dass es mir eisig den Rücken hinabrann. Vor ihm hatte ich augenblicklich Angst und alles in mir wollte nur weg. Ich biss einen meiner Angreifer in die Hand, verschaffte mir damit Luft und rappelte mich auf die Beine, um zu entkommen. Ferrel und ich mussten fort, einfach weg von diesem Mann, dem so deutlich Gefahren haftete, dass ich beinahe kopflos reagierte. Mein Mädchen verteidigte sich noch immer gut und ich streckte bereits die Hand nach dem Sattelknauf aus, als ich schon wieder den Zug an meinem Bein spürte. Ohne es verhindern zu können, wurde ich zurückgerissen und fiel schwer zu Boden, nur um fort von meinem Weibchen gezerrt zu werden und in der nächsten Sekunde einen Stiefel in meinem Rücken zu spüren, der mich hart gegen die Erde presste. »Ruhig, Mädchen«, grollte eine Stimme über mir. »Wenn du stillhältst, wird dir nichts geschehen.« »Von wegen, ich würde sicher nicht aufgeben«, bäumte mich deswegen auf und wollte mich herumwerfen. Doch der unheimliche Mann hatte damit gerechnet und trat so fest auf meinen Rücken, dass ich glaubte, es knacken zu hören. Ich stöhnte vor Schmerz, doch kam ich zu keiner weiteren Reaktion, denn eine Hand legte sich auf meinen Kopf und drückte mein Gesicht brutal in den Matsch. Kurz musste ich dafür kämpfen, überhaupt Luft zu bekommen, aber dann krallte der Mann seine Finger in mein Haar und riss mich daran grob hoch. Ich holte tief Luft, als es mir wieder möglich war, aber schon erstarrte ich, denn eine eiskalte Klinge legte sich an meinen Hals. »Na, jetzt einsichtig?«, fragte mich der Mann murrend. Doch er wartete keine Antwort ab, sondern rief, »Hey, greif, siehst du das? Beruhige dich, oder sie wird sterben.« Ferrel wandte sich uns zu, und als sie die Klinge an meinem Hals sah, alarmten alle ihre Bewegungen. »Nein«, schluchzte ich, als ich verstand, dass sie verloren hatte. »Ferrel, flieh!« Aber natürlich tat das mein Mädchen nicht. Sie hielt ganz still, musterte den Mann über mir und ließ schließlich ergeben den Kopf sinken. »Nein, nein, 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 das durfte nicht sein. Wir hatten hier doch einfach nur eine Pause machen wollen. Wieso war das nur zu einem derartigen Desaster ausgeartet? Ich wusste einfach nicht, was ich falsch gemacht hatte. Aber Fakt war, dass nicht nur ich in die Hände dieser Männer geraten war, sondern auch mein Greifenweibchen. Das durfte ich nicht zulassen und wollte mich erneut aufbäumen. Aber dieses Mal traf mich ein Schlag im Nacken und sofort wurde mein Bewusstsein ausgelöscht. Kapitel 5 Hyron. Ich erstickte beinahe an der Wut und dem Hass in meinem Inneren, als Tsemtsi das Himmelsmädchen in den Uferschlamm drückte und ihr kurz darauf eine Klinge an den Hals hielt. Wie gerne würde ich ihr zur Flucht verhelfen, mich an ihre Seite stellen und ebenfalls gegen die Männer kämpfen. Aber ich durfte nicht. Dieser Umstand hatte mir schon einige schlaflose Nächte bereitet, aber noch nie zuvor hatte ich mich selbst dafür dermaßen gehasst. Fest vergruben sich meine Fingernägel in meine Haut, als ich die Hände zu Fäusten ballte. Mein Geist raste, suchte eine Möglichkeit, der Reiterin und ihrem Greifen zu helfen. Doch als das Tier ergeben den Kopf senkte, weil es verstand, dass sie besiegt waren, ließ auch ich meinen hängen. Es ging nicht. Ich konnte dem Himmelsmädchen nicht helfen, selbst wenn alles in mir danach schrie. Vor meinem inneren Auge sah ich noch einmal, wie sie sich mir ohne Misstrauen zugewandt hatte und sich sogar sichtlich gefreut hatte, mich hier zu treffen. Das war verständlich, wenn ich bedachte, wie gut sich unsere Völker verstanden. Einer meiner besten Freunde stammte ebenfalls von den Himmelsleuten ab. Aber es ging hier um mehr als Freundschaft. Ich musste zuerst an Satela denken. »Wo bleiben die Ketten?«, hörte ich Tsemtsis raue Stimme rufen, womit er mich aus meinen Gedanken riss. Ich blickte wieder zu dem Kriegsherrn und erkannte, dass er das Mädchen ausgeschaltet und damit ihr Schicksal besiegelt hatte. Wahrscheinlich würde sie uns nun begleiten und ich hätte ihr wahrlich ein anderes Schicksal gewünscht. Ein besseres. Schon tauchte ein weiterer von Tsemtsis Männern aus dem Wald auf. Er trug Ketten über der Schulter, die dermaßen groß und wohl auch schwer waren, dass ich unter ihrem Gewicht geächtzt hätte. Aber die Nordländer waren wahre Hünen und ihre Kraft scheinbar unerschöpflich. Schon trat er an den Greifen heran, um ihn zu binden. Doch obwohl das Tier aufgegeben hatte, um seine Reiterin zu schützen, wollte es sich nicht anfassen lassen und plusterte bedrohlich die Federn auf, die den ganzen vorderen Teil seines Körpers bedeckten. Tsemtsis Mann nahm das mit Groll auf und versuchte es noch einmal, trieb den Greifen damit aber nur Richtung Wasser. »Wartet«, hörte ich mich rufen und verfluchte mich sogleich dafür. aber ich wollte nicht, dass sie dem Wesen schadeten. Sofort fokussierte sich die Aufmerksamkeit aller auf mich. »Warum, Hyron?« fragte mich Tsemtse und durchbohrte mich mit seinem Blick beinahe. Ich aber hätte am liebsten mit den Augen gerollt. Sie hatten wahrlich keine Ahnung von Greifen. Um den Unmut der impulsiven Männer aber nicht auf mich zu ziehen, deutete ich auf das prachtvolle Tier. »Er lässt sich nur von seiner Reiterin anfassen, wenn...« Ich verschluckte mich fast an meinen nächsten Worten, weil es mir so zuwider war, sie auszusprechen. »Wenn ihr ihn binden wollt, müsst ihr es aus ein paar Schritt Entfernung machen.« Kurz tauschten die umstehenden Männer Blicke miteinander, ehe sie zu Tsemtse sahen und auf seinen Befehl warteten. Der betrachtete mich, als ob er herausfinden wollte, ob ich ihn auch ja nicht betrog, aber ich würde Satela nicht in Gefahr bringen. Das wusste Tsemtse, weswegen er schließlich nickte. Umständlich versuchten die Männer nun, die Ketten über den Greifen zu werfen, und nach einigen Versuchen schafften sie das sogar, womit sie ihm die Schwingen an den Körper pressten. Das Tier krähte leidvoll und wollte sich dagegen wehren, aber ein Räuspern von Tsemtse, der dem bewusstlosen Mädchen noch immer die Klinge an den Hals hielt, ließ es innehalten. Als es dem Greifen unmöglich war abzuheben und noch ein gutes Stück Kette übrig war, an dem man ihn führen konnte, schien der riesige Mann zufrieden zu sein. Er steckte die Klinge weg, riss das Mädchen grob hoch und warf sie sich über die Schulter. »Gute Arbeit, Männer«, rief er in die Runde. »Jetzt versorgt eure Wunden und löscht euren Durst. Hyron, sammelt das Zeug der Reiterin auf und kommt dann zu mir. Wir haben ein Wörtchen miteinander zu reden.« Damit wandte er sich ab und verschwand mit einem Großteil seiner Männer wieder im dichten Gebüsch des Waldes. Das Mädchen nahm er mit und der Greif folgte, ohne dass man ihn dazu auffordern musste. Lang stand ich da, sah ihn nach und fragte mich, wieso es von Tag zu Tag schlimmer wurde. Was nur hatten die Götter gegen Satela und mich? Oder gegen das Greifenmädchen? Ich wusste es nicht, aber ich musste folgen, also löste ich meine unwilligen Füße und ging über den aufgewühlten Schlamm, um den Mantel, die Brille und das fallengelassene Schwert aufzuheben, während sich einige der Männer Blut und Schmutz am See abwuschen. Gerade bei der schmalen Klinge zögerte ich, denn ich wollte nicht, dass sie in die Hände der Nordländer geriet. Doch was sollte ich mit ihr machen? Mir fiel auf die Schnelle nichts ein, weswegen ich sie aufnahm und eilig zwischen den Büschen verschwand, ehe einer der Männer seinen Anspruch darauf verkündete. Während ich lautlos durch das Geäst schlängelte, fiel mir ein Baum auf, dessen Stamm in stacheligen Dornenbüschen stand. Darum würden Tsemtses Leute einen großen Bogen machen. Und da wir nach dem anfänglichen, außergewöhnlichen Fang, den wir gerade gemacht hatten, sehr wahrscheinlich heute nicht weiterreisen würden, war das ein gutes Versteck. Also blickte ich mich kurz um, ob mich auch niemand beobachtete, und schob die Waffe dann so weit unter das Gestrüpp, dass sie nicht zufällig gefunden werden konnte. Dann machte ich mich auf den Weg zu unserem Rastplatz. Bereits nach wenigen Metern hörte ich das grobe Lachen der Männer, das mir inzwischen schon viel zu bekannt geworden war. Genau wie ihre raue Art, ihr aggressives Verhalten und ihr Denken, dass die gesamte Welt ihnen gehörte. Ich erreichte eine Lichtung, auf der sich das Nordvolk breit gemacht hatte. Bereits nach kurzer Zeit hatten sie jede Blume und jeden Grashalm darauf niedergetrampelt, was mich schon wieder mit Groll erfüllte. Ich war Fährtenleser und liebte die Natur über alles. Dass diese Idioten dermaßen ignorant durch die Welt walzten, machte mich rasend. Aber auch an dem Umstand konnte ich derzeit nichts ändern. Wenn die Götter nur ein einziges Mal meine Wünsche erhören würden, würde jeder auf dieser Lichtung sofort tot umfallen. Wirklich, das wäre eine Erleichterung für die gesamte Welt. Aber die Götter kümmerten sich scheinbar nicht um mich. Deswegen ging ich an den ersten Lagerfeuern, die entzündet wurden, vorbei auf das einzige Zelt zu. Dabei wich ich den Männern gekonnt aus, ohne mir ansehen zu lassen, wie sehr ich es verabscheute, hier zu sein. Wie immer schweifte mein Blick dabei über die kleinsten Details, sog alles auf, um uns später vielleicht doch irgendwie eine Chance auf Flucht zu ermöglichen. Und das, obwohl ich wusste, dass es sinnlos war. Die Männer in diesem Lager umfassten eine Zahl von mehr als 100. Überschaubar, aber doch zu viel, wenn man allein gegen sie ankommen wollte. Ich seufzte leise, um die starken Gefühle, die in mir um die Vorherrschaft kämpften, zu beruhigen. Es war meine Schuld, dass wir hier waren. Und es war nun auch meine Schuld, dass das Himmelsmädchen gefangen worden war. Wieso auch hatte sie nicht schneller auf mich gehört? Ein weiteres Mal erwachte Wut in mir, aber sie verpuffte, denn ich wusste, dass ich nicht dem Mädchen die Schuld geben durfte. Ich blickte auf ihren Mantel hinab, der überraschend schwer über meinem Arm hing. Rückblickend hatte sie mich wirklich beeindruckt. Ich wusste ja, dass die Frauen des Himmelsvolkes kämpfen konnten. Zumindest jene, die auf einem Greifen ritten. Aber bisher hatte ich noch nie eine getroffen, geschweige denn eine kämpfen gesehen. Dass sie mehreren Männern entkommen konnte, sie dabei verletzte und am Ende sogar Zemzi zwang einzugreifen, hätte ich ihr niemals zugetraut. Hyron! Ich zuckte zusammen und erkannte nun, dass Zemzi aus seinem Zelt getreten war und die mächtigen Arme vor der Brust verschränkt hatte. Wo ist das Schwert der Reiterin? Welches Schwert? Fragte ich und lugte dem Kriegsherrn damit schamlos ins Gesicht. Etwas blitzte in den dunklen Augen meines Gegenübers auf, das vielen Menschen Angst gemacht hätte. Aber mein Trotz, genau wie mein Stolz, waren groß und ich weigerte mich, vor Zemzi zu kuschen. Selbst wenn er mich jederzeit zerquetschen konnte. Pass nur auf, Sherlief. Ich beobachte dich genau und habe durchaus mitbekommen, dass du das Mädchen gewarnt hast, statt es für uns aufzuhalten. Nur dein Heraushalten bei dem Kampf hat mich gütig gestimmt. Sonst hätte dein Verhalten Konsequenzen gehabt. Wenn ich jetzt also herausfinden muss, dass du mich bezüglich des Schwerts anlügst, wird die Kleine darunter leiden. Ich presste die Zähne aufeinander, sodass es beinahe knirschte. Zemzi grinste schief, als er meine Reaktion bemerkte und winkte mich dann heran. Zeig mir den Mantel. Ich überreichte ihn dem breiten und muskelbepackten Mann und obwohl ich unter meinem Volk ebenfalls nicht als schwächlich galt, konnte ich allein dem gewaltigen Körperbau der Nordländer nichts entgegensetzen. Sie waren groß, voll unendlicher Kraft und breit wie ein 100 Jahre alter Baum. Nichts konnte sie von den Füßen reißen. Vielleicht noch ein wütender Greif. Wir Sherlief dagegen waren hochgewachsen, aber schmal, dafür jedoch auch schnell und wendig. Dass ich ihnen nicht entkam, lag also nicht an meinen körperlichen Merkmalen. Missfällig sah ich dabei zu, wie Zemzi die Taschen des Mantels durchwühlte, dabei jedoch nur Kleinigkeiten wie ein Messer, ein Buch und verschiedene Gegenstände des Alltags hervorbrachte. Bis auf die Klinge schien ihn nichts zu interessieren, denn er ließ alles an Ort und Stelle in das zertrampelte Gras fallen. Schon verlor er das Interesse daran und wollte sich abwenden. »Warte«, bat ich schnell. Mit hochgezogenen Augenbrauen sah Zemzi zu mir zurück. »Was hast du jetzt mit dem Mädchen vor?« »Was wohl«, brummte der Kriegsherr. »Einen Greifen bekommt man nicht jeden Tag in die Hände, und er wird zusammen mit dem Mädchen ein hervorragendes Geschenk für meinen König sein.« Damit ging der Mann, und ich atmete erleichtert auf. An sich war die Aussicht, an dem König der Nordländer abgegeben zu werden, nicht gut, aber wir waren weit von deren Gebieten entfernt und zudem gerade auf dem Weg in den Süden. Wenn das Mädchen ein Geschenk sein würde, schützte sie das zumindest vor den hier anwesenden Männern. Niemand würde es wagen, sie anzufassen, und somit blieb einiges an Zeit, um sie vielleicht doch noch zu befreien. Ich wünschte es ihr, denn auch ich verfluchte jeden Tag, den ich hier war. Langsam bückte ich mich nach den am Boden verstreuten Sachen, steckte sie wieder in die Taschen des Mantels und machte mich dann auf den Weg, ihn dem Mädchen zurückzubringen. Zemzi hatte es mir ja nicht verboten und ich sah die Sachen tausendmal lieber in den Händen der rechtmäßigen Besitzerin als bei einem der Männer. So, das war's. So, zumindest ja, die Anfänge von der Geschichte, wie Rainer in die Hände des Nordvolks kommt. Und ob sie es da wieder rausschafft und warum die Nordländer auf dem Weg in den Süden ja, sind, das müsstet ihr dann selber herausfinden. Vielen Dank.
Sabine, erzähl noch mal ein bisschen was über die Entstehung von deinem Buch.
Also ich bin ja Vollzeitautorin, also ich schreibe wirklich hauptberuflich. Und meine Greifenreiterin, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie die Idee zu mir kam, aber die wollte unbedingt raus. Das sind ja 4 Bände. Und die 4 Bände habe ich wirklich in Rekordzeit geschrieben. Ich glaube, ich habe dafür für alle 4 9 Monate gebraucht, maximal. Und es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und tatsächlich hätte ich auch beinahe noch mehr Bände geschrieben. Aber ich habe mir gedacht, okay, bei 4 hören wir jetzt erstmal auf.
Aber da kommt ja noch was, oder? Du schreibst da jetzt noch weiter, vielleicht an der neuen Reihe?
Ja, natürlich. Also mein nächstes Buch, das kommt jetzt sogar schon im November heraus. Das habe ich zusammen mit Regina Meissner geschrieben. Das ist eine Märchenadaption von Rotkäppchen. Ist allerdings nur ein Einzelband, da haben wir uns zusammengerissen.
Schade. Und folgt noch mehr? Hast du noch mehr Ideen jetzt für schon weitere oder wartest du ab, was kommt?
Nee, natürlich habe ich schon weitere Ideen. Im Frühjahr tatsächlich, das kommt auch nochmal ein Einzelband von mir alleine raus. Das ist jetzt gerade bei meiner Lektorin und für den Sommer ist auch schon was geplant. Um genau zu sein, bin ich sogar schon bis Ende 2025 mit Projekten gedeckelt. Also es wird noch einiges von mir kommen.
Wahnsinn, ich bin total begeistert. Du bist also eine Autorin, die einen richtigen Plan hat. Jetzt ist meine Frage, wann war für dich klar, dass du Autorin wirst?
Eigentlich wollte ich schon immer gerne mit Büchern zu tun haben, auch beruflich. Das hat immer irgendwie nicht so ganz geklappt. Deswegen habe ich zum Beispiel auch ein abgeschlossenes Studium in der Ernährungswissenschaft. Und während dieses Studiums, weil ich viel Zug fahren musste und manche Vorlesungen vielleicht auch etwas langweilig waren, habe ich immer meinen Laptop mitgenommen. Da hat mein allererstes Buch wirklich in der Uni geschrieben. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann damals mit meinem noch Freund, inzwischen Ehemann, gesagt habe, okay, ich probiere jetzt 2 Jahre einfach mal Autorin zu werden. Wenn ich dann davon leben kann, mache ich das. Und wenn nicht, dann mache ich was anderes. Aber es hat tatsächlich nach 1,5 Jahren geklappt, dass ich davon leben konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, das höre ich nie wieder auf.
So, jetzt für alle Zuhörer einfach mal wichtig zu wissen, wo die Sabine schreibt. Hast du ein Schreibzimmer? Schreibst du in der Bibliothek? Und wie sieht dein Schreiballtag aus? Hast du Rituale oder gibt es bestimmte Uhrzeiten?
Also, mein Mann und ich haben jetzt gebaut, ein Haus. Und da habe ich tatsächlich auch ein Schreibzimmer. Vorher habe ich im Wohnzimmer quasi zwischen Couch und Fernseher geschrieben. Und tatsächlich habe ich einen sehr durchgetakteten Alltag. Also ich fange an mit Arbeiten, sobald mein Mann aus dem Haus ist für die Arbeit. Und höre auch erst auf, wenn er wieder nach Hause kommt. Also schreiben tue ich immer vormittags, weil ich da am konzentriertesten bin. Und am Nachmittag kommt das ganze andere Zeug noch mit dazu, wie Buchhaltung, Überarbeiten, mit Bloggern reden, E-Mails beantworten. Es ist ja nicht nur das Schreiben, was man hat. Leider.
Wo können wir dich dann bei Social Media finden?
Ich habe eine Facebook-Seite und ich bin relativ aktiv auf Instagram. Da kann man mich dann finden. Ja. Einfach Sabine Schulter eingeben und dann findet man mich schon.
Und wo können wir dein Buch kaufen? Du hattest ja gerade eine richtig schöne Lesung hier auf der Buch Berlin. Ich habe gelauscht. Ich fand es sehr interessant. Können wir dein Buch in der Buchhandlung kaufen oder nur online?
Also tatsächlich, ich biete alle meine Bücher sowohl als E-Book als auch als Print an. Und die Prints liegen zwar nicht so häufig in der Buchhandlung aus, aber man kann sie immer in jeder Buchhandlung auch bestellen. Also online und in jeder Buchhandlung bin ich eigentlich zu finden.
Vielen lieben Dank, Sabine. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
Ja, auch vielen Dank für das Interview.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.